jetzt der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein-Rösing. Und dieses Wochenende, vorletzter Spieltag, es ging super viel ab. Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon vor dem Intro gehört. Ich war im Kölner Stadion. Es war kurz davor, dass der 1. FC Köln in die zweite Liga absteigt. Heimspiel gegen Union Berlin. Man lag lange mit 2:0, zur Halbzeit 2:1 zurück. Doch in den letzten Minuten hat der FC Köln nochmal alles rausgehauen. Hat das Spiel durch schöne Treffer von Steffen Tigges und Damien Downs gedreht. Und am Ende war einfach nur pure Ekstase. Ihr wisst ja, ich bin 1. FC Köln Fan. Und so sehr ich mich natürlich auch immer freue, über den 1. FC Köln sprechen zu können, wäre es mir natürlich lieber, wenn sie in der ersten Liga bleiben würden und ich dann qua Podcast nicht über sie sprechen muss. Apropos zweite Liga, an diesem Wochenende war natürlich wieder auch ein sehr, sehr spannender Spieltag und die ersten Entscheidungen sind getroffen. Holstein Kiel und der FC St. Pauli steigen beide in die erste Fußball-Bundesliga auf. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und nebenbei haben dann noch der 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt geschafft. Bedeutet, am letzten Spieltag geht es tatsächlich nur noch darum, wen Wiesbaden oder Hansa Rostock, wer steigt direkt ab und wer muss in die Abstiegsrelegation gegen den Dritten der dritten Liga. Dementsprechend teile ich diesen Spieltag auch etwas anders auf. Zum einen haben wir da die Partien, wo es um nicht mehr allzu viel ging. Die werde ich auch sehr, sehr kurz behandeln. Und im zweiten Step gibt es dann die Spiele, wo es tatsächlich noch um was ging vor diesem Spieltag, wo auch Entscheidungen gefallen sind. Und ganz am Ende gibt es dann natürlich wieder Klein Rissings oder das Topspiel der Woche und Klein Rissings Großer der Woche. Und am Ende gibt es dann auch wieder eine süße Verabschiedung von mir. Ihr wisst Bescheid. Deswegen fangen wir am besten einfach mal an mit einer Partie am Freitagabend zwischen dem 1. FC Magdeburg und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Klar, Magdeburg, da bestand noch das minimale Restrisiko, dass sie in die zweite Liga, in die dritte Liga absteigen könnten, hatten aber zu dem Zeitpunkt schon einen komfortablen Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Ja, und bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, sie haben jetzt in der Rückrunde ihre Aufstiegsambitionen selbst verspielt, haben nicht ganz so viel hinbekommen. Ja, und dieses Spiel war halt geprägt davon, dass es war einfach wie so ein leichter Sommerkick. Beide Teams haben auch nicht allzu viel investiert. Fürth noch etwas mehr als Magdeburg, aber letztendlich ja, haben sich beide Teams viel abgetastet. Und am Ende ging es torlos aus, 0:0. Fürth und Magdeburg sind in der kommenden Saison, wenn sie wieder gegeneinander spielen. Hoffentlich geht es dann in dieser Partie wieder um mehr, aber ja, Glückwunsch. Und ich freue mich schon, beide Teams in der kommenden Saison wieder bei Tornetz behandeln zu dürfen. Und natürlich auch in der kommenden Woche noch am letzten Spieltag. Dann haben wir am Samstag auch nochmal, ja, eine Partie gab, bei der es tatsächlich um auch nicht viel ging. Nürnberg in einer ähnlichen Situation wie Magdeburg so gut wie gerettet gewesen und Elversberg auch im gesicherten Mittelfeld. Beim 1. FC Nürnberg hat tatsächlich Can Uzun nach dem Spiel verkündet, dass er die Nürnberger verlassen wird. Gerüchteweise wird er ja mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht und könnte dann natürlich mit seinem Linksverteidiger Nathaniel Brown einen alten Wegbekannten dort wieder treffen, beziehungsweise beide könnten dann zusammen nach Frankfurt gehen. Und in dieser Partie hat man gemerkt, dass Nürnberg sich tatsächlich auch ordentlich von den eigenen Fans verabschieden möchte. Man hat mutig gespielt, aggressiv gespielt. Lo Kemper hat vorne mal wieder die Chance bekommen als Stürmer. Der Junge war ja auch von Verletzungen einfach gebeutelt. Kam ja vor der Saison oder kam ja vor ein paar Jahren aus Magdeburg und ja, ist nicht richtig in die Saison reingekommen, hat es aber in diesem Spiel geschafft zu treffen, in der 43. Minute. Dann hat Jamra noch einen schönen Elfmeter verwandelt. Und am Ende muss natürlich die Story noch vollendet werden durch einen schönen Solo-Treffer von Can Usun, der sich ein paar Leute durchsetzt und dann trocken von der linken Strafraumkante doch ins linke untere Eck den Ball reinschiebt. Alles in allem ein schöner, launiger Nachmittag im Frankenland. 3:0. Beide Teams sind auch in der kommenden Saison bei mir im Podcast vertreten. Dann eine Partie, bei der es viele Abschiede gab, nämlich die Partie zwischen FC Schalke 04 und Hansa Rostock. Schalke hat sich ja unter der Woche mit dem Sieg gegen Osnabrück im Hamburger Millantor-Stadion den Klassenerhalt gesichert. Dementsprechend ist man auch ruhiger in dieses Spiel reingegangen. Man hat mit Sissé einen jungen Innenverteidiger wiedergebracht. Und ja, vor dem Spiel wurden natürlich dann noch ein paar Schalker Legenden, so würde ich sie auch wirklich bezeichnen, verabschiedet. Zum einen Teammanager Gerrit Asamoah wird den Verein verlassen müssen. Und Simon Terodde, der Kapitän und Rekordtorschütze der zweiten Liga, hat einfach seine Karriere jetzt beendet. Für ihn reicht es. Er merkt, ja, sein Körper macht es vielleicht nicht mehr mit oder er möchte den Staffelstab weitergeben. Und dann hat noch der ehemalige Kapitän Dani Latza, der ja vor 3 Jahren zurückgekehrt ist, zu den Knappen seinen Vertrag auch nicht verlängert bekommen, wird den Verein verlassen. Ob er seine Karriere fortsetzen wird und wo, ist noch nicht ganz genau bekannt. Aber ihr werdet es auf jeden Fall bei mir erfahren. Zum Spiel selbst. Es war ein ruppiges Spiel. Für Rostock geht es natürlich noch um den Klassenerhalt. Aber Schalke mit dem besseren Start. Karaman einen trockenen Schuss zum 1:0. Dann der Schalker Schreck, Sabri Singh, schon in der letzten Zweitligasaison, als er noch bei Regensburg gespielt hat, war er ja immer sehr, sehr gefährlich und hat dann auch in der 32. Minute nach einem abgefälschten Ball das 1:1 erzielt, hat dann aber auch in der 71. Minute nach einem rüden Foul die rote Karte kassiert. Vorher hat in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Paul Seguin noch das 2:1 für die Knappen gemacht, die damit auf Platz 10 vorrücken. Rostock bleibt 17. und muss dann im Fernduell mit Wiesbaden hoffen, dass man irgendwie noch die Abstiegsrelegation erreichen kann. Dann kommen wir noch zur dritten Partie, nämlich zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Kaiserslautern. Hertha auch im gesicherten Mittelfeld, Kaiserslautern noch im Abstiegskampf, aber in den letzten Wochen hat man sich mit 2 schönen Siegen herausgearbeitet. Aber es war trotzdem überraschend, dass Trainer Friedhelm Funkel bei den Lautern von der Dreierkette auch wieder auf eine Viererkette umgestellt hat, größtenteils. Denn es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ja, die Hertha, bei denen bekannt wurde, dass Trainer Paldada zum 3. Mal den Verein als Trainer verlassen muss, die waren von Anfang an auch hoch motiviert. Tabakovic hat per Elfmeter das 1:0 erzielt. Marlon Ritter dann mit einem sehr, sehr satten Schuss unter die Latte. Ich meine, dafür ist der Junge bekannt, zum 1:1. Vor der Pause hat Jeremy Duziak dann noch seinen ersten Ligatreffer für die Hertha erzielt. Der linke Verteidiger kam ja vor der Saison aus der Türkei. Und Fabi Riese natürlich, wer sonst? Fabi Riese hat dann in der 67. Minute das 3:1 erzielt und damit einen versöhnlichen Heimabschluss für die Hertha gesorgt, die am letzten Spieltag an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück die Saison dann beenden werden. Am Sonntag gab es dann noch die Partie zwischen dem Karlsruher SC und Hannover 96. Beim KSC wurden natürlich die Legenden wie Jerome Gundorf verabschiedet, Lars Stindl wurde verabschiedet, die Leihspieler Nebel, der zu Mainz zurückkehren wird, Omatanovic, der zu Eintracht aus Frankfurt zurückkehren wird, wurden alle verabschiedet. Auch Christian Achner, da ist noch nicht ganz bekannt, ob er den Verein verlassen wird, ob es schon ja, Gespräche gab bezüglich einer Verlängerung oder nicht. Aber davon hat seine Mannschaft sich nicht beirren lassen und hat dann am Sonntagmittag bei strahlendem Sonnenschein, gutem Wetter, einen guten Auftritt hingelegt. Aber Hannover 96 war einfach abgebrühter. Moruya mit einer schönen Flanke, Vogelsammer mit einem schön platzierten Schuss in die linke Ecke in der 20. Minute zum 1:0. Nebel macht dann per Kopf noch den Ausgleich nach Vorlage von Matanovic. also die beiden Leihspieler, die den Club ja verlassen werden, setzen nochmal ein Ausrufezeichen. Und dann nach einer Ecke macht der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler Halstenberg das 2:1 für Hannover 96. Beide Teams auf den Plätzen 5 und 6 in der oberen Hälfte können Ambitionen für die kommende Saison theoretisch anmelden. Aber man muss natürlich auch gespannt sein, wie es im Sommer transfermäßig weitergehen wird. Und ja, alles in allem würde ich sagen, Glückwunsch an Gondorf und Stindl für eine großartige Karriere. Der KSC hat oder wird auch im letzten Spieltag noch sehr viel Spaß machen. Hannover 96 auch mit einer guten Saison. Und ich bin gespannt, wie es dort weitergehen wird. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich auch mal zu den für mich sehr, sehr wichtigen Spielen. Fangen wir an am Freitagabend bei der Partie zwischen SC Paderborn und dem Hamburger SV. HSV-Trainer Steffen Baumgart ist zum allerersten Mal nach Paderborn zurückgekehrt, die er damals von der dritten Liga bis in die erste Liga geführt hat. Dort natürlich eine absolute Trainerlegende ist, wie natürlich auch beim 1. FC Köln. Und Paderborn ist natürlich eine Mannschaft, die ist immer eklig zu bespielen in ihrem 3-4-3-System. Man weiß nie, wer spielt auf welcher Position, denn Kwasniok, der Trainer der Paderborner, wechselt oft auch mal Spieler innerhalb der Position, also dass ein Spieler eine andere Position innehat als noch im Spiel davor. Das macht es natürlich schwierig auszurechnen. Der SV hat es auch versucht, mit einem sehr starken Flügelspielern zu spielen, also mit die auch auf außen bleiben, nicht so wie Reis, der sonst immer nach innen gezogen ist, also als Invers gespielt hat, mit Van den Brent und Muheim. Also man hat schon deutlich gemerkt, dass man vor allem über die Flügel das Spiel machen möchte und natürlich auch das starke Spiel der Paderborner dadurch neutralisieren möchte, die mit Zehnter, Obermeier super Schienenspieler haben und mit Bebia und Ansa sehr, sehr schnelle Flügelstürmer, dass man die dann praktisch neutralisiert. Aber Paderborn war am Anfang sehr, sehr griffig und ist dann auch verdient nach 7 Minuten durch Kostanos in Führung gegangen. Der HSV wirkte auch etwas paralysiert, behäbig. Paderborn hatte gerade in der Anfangsphase sehr, sehr viele gute Möglichkeiten. Und das beweisen auch natürlich die Statistiken. Man hatte am Ende 14:10 Torschüsse, ist mehr als 6 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, also schon deutliche Werte. Und der HSV hat einfach viel zu spät aufs Gaspedal gedrückt. In der zweiten Halbzeit hat man dann natürlich auch durch offensiv bedingte Wechsel durch Benesch, Okugawa und Jatta mehr Zugriff gehabt, auch ein paar gute Chancen gehabt. Gerade Laszlo Benesch war immer sehr, sehr gefährlich. Auch seine Standards hat man gemerkt, dass er verletzungsbedingt im HSV auf jeden Fall gefehlt hat. Aber letztendlich war man glücklos und am Ende des Tages hat der HSV den Aufstieg erneut verpasst und wird auch in der kommenden Saison bei Tornet zu hören sein und in der zweiten Liga verbleiben. Für mich als Podcaster und für euch als Zuhörer natürlich eine schöne Sache, weil der HSV bietet natürlich auch immer sehr, sehr viel Gesprächsstoff. Nichtsdestotrotz für alle HSV-Fans tut es mir natürlich auch leid und mittlerweile ist es ja auch kein Running Gag mehr, sondern auch nicht mehr lustig, dass der HSV es natürlich immer wieder vergeigt, aufzusteigen, trotz dessen, dass man oft den besten oder zumindest einen der drei besten Kader der Liga hat. Deswegen, wir sehen uns in der kommenden Saison erneut HSV. Ebenfalls eine wichtige Partie fand am Sonntagmittag statt, bei der Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Wien Wiesbaden. Eintracht Braunschweig hatte die Möglichkeit, den Klassenerhalt klar zu machen und Wien Wiesbaden braucht natürlich dringend Punkte, denn man ist momentan auf Abstiegsrelegationsplatz 16, nur knapp vor Hansa Rostock und so ein Showdown am letzten Spieltag möchte man natürlich vermeiden, denn es ist natürlich für die Nerven schon sehr, sehr, sehr strapazierend, gerade weil Wiesbaden am letzten Spieltag ja gegen den FC St. Pauli muss, die ja das Nonplusultra der zweiten Liga sind. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Dementsprechend war es auch eine sehr kampfbetonte Partie, an dessen Ende Helgason dann nach einem Eckball, der wieder zurückkam und einer erneuten Flanke von Felipe, das 1:0 macht, stochert den Ball rein an Stritzel, dem Wien-Wiesbadener Keeper vorbei. Und man hat dann schon so diese Erlösung gemerkt, Braunschweig hat auch mehr investiert, man war gefährlicher. Wien Wiesbaden hat mit Pretaien und Goppel natürlich zwei für mich sehr, sehr starke Spieler für die zweite Liga. Goppel als linker Schienenspieler, schrägstrich Flügelspieler und Pretaien natürlich als bombastischer Wandspieler vorne drin. Aber, und das muss ich sagen, Daniel Scherning, ich bin ein riesen Fanboy von ihm, hat aus Eintracht Braunschweig einfach eine maximal massive Mannschaft gemacht. Man in diesem 3-3-2-2-System ist man gegen den Ball immer sehr stark, aber man hat auch immer wieder die Möglichkeiten auf schnelle Konter. Und wenn die Mannschaft so weitermacht, kann ich mir auch vorstellen, dass man mit ein, zwei gezielten Verstärkungen in der kommenden Saison auch in der oberen Tabellenhälfte angreifen kann und vielleicht sogar im Aufstiegskampf mitmischen kann. Weil Braunschweig ist für mich so eine Mannschaft, die hat einen guten Lauf, die haben eine gute Mannschaft und man hat einen Top-Trainer und wenn man im Sommer dann weiter an den Stärken arbeitet, hat man für mich sehr, sehr guten Kader und kann für eine große Überraschung sorgen. Auf jeden Fall gewinnen sie dieses Spiel am Ende, auch mit 10 Mann, denn Rittmüller verletzt sich noch, Braunschweig hat schon gewechselt, also die letzten Minuten war man sogar nur zu 10, hat das aber alles sehr, sehr gut wegverteidigen können und wenn mal was durchgekommen ist, war Torhüterin Tom Hoffmann da. Nichtsdestotrotz letztendlich überragende Leistung von Eintracht Braunschweig und damit auch herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Dann kommen wir noch zur letzten Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Osnabrück. St. Pauli wusste, mit einem Unentschieden sind wir aufgestiegen. Osnabrück steht ja schon als fester Absteiger fest. St. Pauli legte auch direkt los wie Feuerwehr. Afolai in der 7. Minute in einem schönen Schuss zum 1:0. In der zweiten Halbzeit liegen er und Hartl dann noch vor. Lars Kehl macht dann in der 90 plus 1. Minute dann halt noch einen Anschlusstreffer, aber direkt danach wurde abgepfiffen. Das war für mich auch so das Wichtigste der Partie erstmal. Ja, St. Pauli einfach überragend in diesem Spiel wieder gewesen, haben deutlich dominiert, auch wenn Osnabrück unter Koshinat mit Conte und Niemann ein paar gute Chancen hatte, aber letztendlich war der FC St. Pauli einfach viel zu stark, bei denen Saad auch wieder über den linken Flügel gekommen ist, ist ja zurück in die Startelf gekehrt und war auch einfach top, top drauf, wie Pep Guardiola sagen würde. Ja, was ist zum FC St. Pauli zu sagen? Fabian Hützel hat aus einem Abschiedskandidaten der zweiten Liga in der vergangenen Hinrunde jetzt einen Aufsteiger geformt. Man ist jetzt auf Platz 1, kann am nächsten Wochenende in Wien, Wiesbaden, wenn man dort gewinnt, Zweitligameister werden. Man wird in der kommenden Saison wieder Bundesliga-Fußball sehen am Millerntor. Und ich freue mich einfach für diese Mannschaft. Sie hat es sie verdient. Spielerisch waren sie auf jeden Fall die Besten. Mit Hartl hat man einen überragenden Regisseur im Mittelfeld. Basil, einen sehr stabilen Torhüter. In der Verteidigung mit Hauke Wahl, der sich nahtlos einsortiert hat in die Dreierkette hinten. Kam ja im Sommer von Holstein Kiel. War für mich der absolute Abwehrchef mit Erik Smith. Als Mittelmann der Dreierkette hat man einen überragenden Regisseur, denn er kann die Bälle super verteilen, kann super Chipbälle hinter die Kette spielen. Und Elias Saad, Afolaye, Jojo Eggestein vorne, überragend. Ein überragender Angriff mit viel Tempo, Finesse, taktischem Verständnis, mit und gegen den Ball überragend, vor dem Tor eiskalt. Und ich glaube, die Jungs können in der Bundesliga noch den nächsten Entwicklungsschritt machen. Und eventuell auch den einen oder anderen Scorer erzielen. Und wen man nicht vergessen hat, ist natürlich der Chef, Kapitän Jackson Oelver in der Mittelfeld. Räumt alles weg, ist vorne und hinten zu finden. Und für mich ein absolutes Mentalitätsmonster der Australier. Und auch eine Identifikationsfigur mit seinem Schnurrbart, seinen langen, leicht gelockten Haaren. Einfach, er passt perfekt in die Stadt. Und damit nochmal mein herzliches Glückwunsch an den FC St. Pauli zum Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Ja, kommen wir dann noch zum Topspiel der Woche. Und das kann und muss auch einfach nur die Partie zwischen Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf am Samstagabend 20:30 sein. Was ein Spiel. Beide Teams mischen ja oben mit. Es war klar, beide schaffen mindestens die Relegation. Kiel mit einem Unentschieden würde als direkter Aufsteiger feststehen. Düsseldorf musste fast schon gewinnen, um nochmal ja, einen direkten Aufstiegsplatz erreichen zu können. Dementsprechend war auch direkt von Anfang an eine gewisse Spannung zu spüren. Das Holstein-Stadion natürlich komplett ausverkauft gewesen. Eine besondere Szene war noch vor dem Spiel. Timo Becker, eigentlich rechter Schienenspieler, konnte leider nicht spielen für Holstein Kiel, war dann bei den Fans mit dabei, hat die Mannschaft, war beim Fanmarsch auch mit dabei, zusammen mit Mannschaftskollege Komenda, der auch nicht spielen konnte. Und man hat dann die Mannschaft begrüßt. Er war auch im Fanblock, also für mich auch ein absolut überragender Typ, muss ich sagen. Ehemaliger Schalker auch. Sehr, sehr cool. Und bei Holstein Kiel hat diesmal auch mal wieder Pichler spielen dürfen. Man hat mit Bernhardsson, Maschino und Pichler drei unglaublich schnelle Jungs vorne gehabt. Also die Marschrichtung war klar. Düsseldorf vielleicht erstmal kommen lassen und dann, wie immer, durch schnelle Konter die Mannschaft aus dem Rheinland überfallen. Bei den Düsseldorfern war Klaus wieder in die Mannschaft zurückgekehrt. Nach seiner Sperre dafür Appelkamp wieder im offensiven Mittelfeld und Sobotka auf die Bank. Und Düsseldorf legte eigentlich auch ganz gut los, zumindest in den ersten Sekunden, aber dann schöne Flanke von Tom Rothe, Leihgar von Borussia Dortmund, wird vielleicht zurückkehren, vielleicht wird er auch nochmal an die Störche verliehen, wer weiß, da sind die Entscheidungen noch nicht getroffen worden. Auf jeden Fall er über links mit einer schönen butterweichen Flanke, wie er schon oft in der Saison gemacht hat, auf den zweiten Pfosten und dann Pichler, der neu in die Mannschaft gekommen ist, macht per Kopf das 1-0 nach 2 Minuten und da war schon ein richtiger Hexenkessel. Da hat man gespürt, okay, die Mannschaft ist da, die Fans sind da, das kann eigentlich nur noch gelingen. Düsseldorf rannte dann aber auch stark an. Man hat natürlich mit Tanaka, Appelkamp und Engelhardt ein sehr spielstarkes Mittelfeld und Solis und Klaus, der aber früh gehen musste, dafür kam Niemitsch, der auch sehr umtriebig war, überragend schnelle Flügelspieler. Vorne Vincent Vermey als Wandspieler, den man immer wieder anspielen kann, der aber auch mit dem Ball ganz gut ist. Das hat mich auch überrascht. Ich habe immer gedacht, der wäre so ein, ja, nicht gerade mobiler Stürmer, sondern eher so ein Wandschrank. Aber anscheinend hat er auch ein paar Wendeltüren, ist also sehr, sehr beweglich. Entschuldigt diesen Vergleich. Und hat dadurch dann auch wieder in seinem Rücken Zolis oder Niemitsch, schrägstrich Klaus, anspielen können, die dann auch für gefährliche Situationen im 16er sorgen konnten. Und man hat sich tatsächlich auch belohnen können. In der 70. Minute kam es zu einem Elfmeter. Ja, Højbjerg trifft Niemitsch an der Wade im 16er. Und Schiedsrichter zeigt dann auf den Punkt nach Videoeinsatz. Und am Ende trifft dann Zolis, wer sonst per Elfmeter, zum 1:1. Aber letztendlich kam Düsseldorf nicht mehr ran. Holstein Kiel hat es über die Zeit gebracht und steigt damit auch in die Fußball-Bundesliga auf. Und nach Spielende hat dann noch Mittelfeldspieler Sander verkündet, dass er den Verein am Saisonende ablösefrei verlassen wird und zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird. Also das auch nochmal eine wichtige Information. Am Ende haben die Fans die Mannschaft gut gefeiert, haben richtig Party gemacht, haben es sich verdient. Und in der kommenden Saison werden dann Teams wie Borussia Dortmund, Bayern München in diese Arena kommen. Und ich glaube, das ist für Schleswig-Holstein überragend, denn Kiel ist ja der erste Verein aus Schleswig-Holstein, der in der Bundesliga spielt. Für mich alles in allem ein sehr, sehr verdienter Sieg und Aufstieg. Und damit noch einmal herzlichen Glückwunsch an die Kieler Förde, an Holstein Kiel. Ihr habt es euch verdient und ich werde euch ein bisschen in der kommenden Saison bei Tornetz vermissen. Klein Riesings Großer der Woche. Dann kommen wir noch einmal zu Klein Riesings Großer der Woche. Und das ist für mich die Zweitliga-Legende Simon Terodde. Der Mann beendet nach über 15 Jahren seine Profikarriere und er ist öfters Torschützenkönig geworden. Er hat den VfB Stuttgart in die erste Liga geschossen, den 1. FC Köln in die erste Liga geschossen, ist dann noch beim VfL Bochum Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga. Bei Union Berlin war er überragend. beim HSV war ja auch gut in der einen Saison, wo er da war. Hat dann noch den FC Schalke in die erste Liga geschossen, auch als Torschützenkönig vor ein paar Jahren mit 30 Toren. Und in dieser Saison war er auch Stammkraft, hat dann aber auch Keke Top, seinen Sturmpartner, immer wieder Tipps gegeben und ihm auch immer mehr die Bühne überlassen. Und alles in allem war es für mich auch ein verdienter Abschied, ein schöner Abschied für Simon Terodde beim letzten Heimspiel. Und ich freue mich oder bin auch gespannt, ob man ihn noch weiter im Fußballbusiness sehen wird oder ob er sich als Privatier etwas zurückziehen wird. Aber sei es drum, noch einmal herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Karriere und zu einem großartigen Menschen, Simon Terodde. Es war mir eine Ehre und Tornetz sagt Danke. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Und was soll ich euch sagen? Super Wetter, die Sonne scheint, viele Entscheidungen, hat tierisch Spaß gemacht. Und nochmal, der erste FC Köln wird in der ersten Liga bleiben, glaubt mir. Und wenn nicht, dann werden wir darüber sprechen in der kommenden Woche. Nichtsdestotrotz, eventuell können die Preußen aus Münster noch aufsteigen, von der dritten in die zweite Liga. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Deswegen checkt auch meine Social Media Profile ab. Bei LinkedIn, Jan Klein Racing oder auch bei Twitter oder X, wie es heutzutage heißt, JKR98 oder auch bei Instagram _Tornetz_. In dem Sinne, habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Start in die Woche, machet jod, wie man in Köln so schön sagt, und somit hat es auch. Also, machet jod!